Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat. Und heute freue ich mich sehr, dass mir gegenüber sitzt Thomas Fuchs, der Landesbeauftragte für Datenschutz in Hamburg. Habe ich das richtig gesagt?
Heißt es Datenschutz und Informationsfreiheit.
Informationsfreiheit.
So viel Zeit muss sein. Das wird immer gern vergessen, der zweite Bereich.
Vielen richtig, Dank für die Einladung. Wobei die Informationsfreiheit, ich springe da gleich mal herein, ja eine Besonderheit hat in Hamburg. Nicht? Sie haben ja das Transparenzgesetz.
Wir haben das Transparenzgesetz. Wir haben auch das, sagen jedenfalls alle Untersuchungen, beste Transparenzgesetz, das am weitestgehende. Und insofern ist das ganze Thema Informationsfreiheit spielt eine relativ große Rolle in Hamburg, ist sehr früh eingeführt worden. Wir haben ein sehr umfangreiches Transparenzregister und ich toure so ein bisschen durch die Republik, wenn jetzt der Bund ein neues Transparenzgesetz macht, Sachsen hat ein neues Transparenzgesetz. Also es ist immer die Frage, wie sind die Hamburger Erfahrungen? Insofern, in der Tat ist das so ein kleines Allein- oder nicht Alleinstellungsmerkmal, ist das Gott sei Dank nicht mehr, aber eine Besonderheit in Hamburg, auf die lustigerweise alle jetzt auch so ein bisschen stolz sind, nachdem es am Anfang ja sehr umstritten war.
Für diejenigen, die da jetzt nicht so in dem Thema sind, was unterscheidet Transparenz von Informationsfreiheit?
Streng genommen ist Informationsfreiheit ein Anspruch des Bürgers, Informationen auf Anfrage von der Verwaltung zu bekommen. Und Transparenz bedeutet, dass Behörden automatisch gewisse Unterlagen, Verträge, Dinge von öffentlichem Interesse in ein Transparenzregister einstellen. Und dort sind diese Unterlagen dann für den Bürger und die Bürgerin frei zugänglich.
Ein meilenweiter Unterschied. Das haben wir hier auch in ein paar Folgen mit Stefan Brink schon gehabt, das Thema, weil wenn man das Informationsfreiheit aus der Praxis kennt, man weiß, dass wenn die Behörde dich will, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass ein sehr aufwendiger Weg ist, sich das zu erklagen als Bürger dann auch.
Erklagen ja, wobei vor der Klage kommt ja die Beschwerde in meiner Behörde, also beim Beauftragten für Informationsfreiheit. Und ich würde sagen, unsere Abhelfequote ist eher bei 90%. Also wenn wir dann nochmal auf die Behörde zugehen und sagen, wir verstehen deine Ablehnungsgründe nicht, das ist eigentlich nicht plausibel, dass du das nicht rausgeben kannst, dann wird eigentlich meistens dann doch herausgegeben am Ende. Aber im Recht, der Klageweg ist mühsam.
Jetzt muss ich eine unwissende Frage stellen, weil es Informationsfreiheit und Transparenz gibt in Hamburg? Oder?
Das ist ein Gesetz für beides geregelt. Das ist
ein Gesetz für beides, ja. Okay, also das heißt, es gibt bestimmte Sachen, die sind online abrufbar für jedermann.
In einem Transparenzregister?
Alles klar. Und dann gibt es aber wiederum anderes noch, was an Aktenbeständen, was jetzt nicht unter das Transparenzgesetz setzt.
Okay. Genau, spezifische Vermerke, Informationen zu bestimmten Vorgängen.
Genau. Verstanden. Dann habe ich etwas dazugelernt. Ich dachte immer, Transparenz, wenn man Transparenzgesetz hat, dann braucht man kein Informationsfreiheitsgesetz mehr.
Oh nein, das ist wirklich ein Unterschied. Das ist, wenn wir schon bei dem Thema sind, inzwischen ist diese Transparenzregister ist der Sache fast schon automatisiert. Also wenn wir eine Akte anlegen, dann klicken wir sozusagen im System digital an, ob das ein Vorgang ist, der ins Transparenzregister muss, also zum Beispiel ein Gutachten. Das sind im Grunde inzwischen automatisierte Transparenzvorgänge, aber die, wie gesagt, bestimmte Arten von Dokumenten betreffen. Aber der ganz normale Verwaltungsvorgang, der auch spezifische Informationen enthalten kann, den muss ich einzeln abfragen, wenn er mich interessiert.
All diese Themen kennen Sie ja auch sicherlich aus Ihren vergangenen Tätigkeiten. Ich habe gesehen, Sie haben unter anderem, Sie haben im Kulturbereich eigentlich auch lange Zeit gearbeitet.
Die schönste Zeit.
Unter anderem habe ich gesehen, Stiftung Elbphilharmonie zu der Zeit, wo es die Elbphilharmonie noch gar nicht gab, oder?
Das ist richtig. Ich war von 2004 bis 2008 Abteilungsleiter in der Kulturbehörde, zuständig für Theater, Musik und Stadtteilbibliotheken. Und über die Zuständigkeit für die Musik entstand die Zuständigkeit für die Elbphilharmonie, die damals sozusagen noch ein Planungsprojekt war. Und wir haben von Seiten der Kulturbehörde aus quasi die Spielanforderungen an den Saal definiert. Also wie viel Säle muss der haben, wie groß soll der sein, was braucht es an Proberäumen für Orchester und diese ganzen Dinge. Insofern war ich in dieser konzeptionellen Phase dabei, auch noch bei den Verhandlungen mit den Architekten und diesen ganzen Vorgesprächen und bin dann gegangen eigentlich, als es dann auch am Bau, aber es ist Zufall, am Bau dann schwierig wurde und die Streitigkeiten begannen, die zu diesen Verzögerungen führte. Genau. Also insofern war die Hauptgeschichte war die Planungs- und Konzeptionsphase und das hat total viel Spaß gemacht.
Und dann kommen Sie aus diesem wunderbaren Kulturbereich, kommen Sie dann zur Medienanstalt, deren Direktor Sie, ich glaube, 12, 13 Jahre lang
13 Jahre.
waren bis 2021. Was macht man denn als Direktor einer Medienanstalt in Hamburg?
Also Medienanstalten sind ja mal geschaffen worden, um den privaten Rundfunk zu beaufsichtigen. Als der vor über 30 Jahren auf Deutschland zukam, gab es viele Menschen, die großen Angst vor diesen privaten Medien hatten. Helmut Schmidt sagte mal, das ist gefährlicher als die Atomkraft. Und deswegen hat man typisch deutsch ein relativ aufwendiges Aufsichtssystem etabliert, natürlich föderal, weil der Rundfunk zu Artikel 5 fällt und das eine Länderkompetenz ist. Und deswegen war die ursprüngliche Aufgabe von Medienanstalten, war diesen privaten Rundfunk zu überwachen, Jugendschutz, Werberegeln und vor allen Dingen die damals noch knappen Kapazitäten zu verteilen. Also terrestrische Frequenzen, Plätze in Kabelanlagen und sowas alles. Und das war aber 2008 schon absehbar, dass diese Tätigkeit keinen Sinn mehr macht, weil eben die Digitalisierung begann. Und eigentlich war das die erste Transformationserfahrung, hat ja sehr stark auch die Medien betroffen. Und insofern wurde die Medienaufsichtsbehörde eigentlich eine erste Digitalbehörde, weil wir, wie der Rundfunk und wie die Medien ins Internet gegangen sind, auch sich die Aufsichtstätigkeiten stark dahin verlagert hatten. Themen wie Jugendschutz im Netz, dann am Schluss sehr spannende Themen durch den neuen Medienstaatsvertrag, dass die Medienanstalten auch erst einmal zuständig wurden für die sogenannten Medienintermediäre und dann die Aufgabe hatten, Algorithmentransparenz bei Google und Facebook zu überprüfen und zu gucken, ob Google in seinen Suchergebnissen bestimmte Inhalte diskriminiert oder nicht. Also diese Themen, die wir jetzt auf europäischer Ebene teilweise adressiert haben im DSA, gab es in Deutschland schon ein bisschen früher. Und insofern war das Spannendste an dem Job eigentlich, dass ich 2018 was völlig anderes gemacht habe als 2008. Also die Behörde hat sich richtig um 180 Grad gedreht.
Wurde digital. Interessantes Zitat von Helmut Schmidt, weil gerade gestern, ich glaube, es war der Tagesspiegel, da wurde reißerisch die These aufgestellt, künstliche Intelligenz sei doch mindestens so gefährlich wie Atomkraft. Das ist interessant, wie diese
Metapher sich vorzieht, sozusagen.
Ja, das stimmt. Diese, Vergleiche sich dann wieder wenden und
genau, und wie meine, föderale Behörden das beaufsichtigen sollen.
Also meine sichere Prognose ist, wenn man jetzt mal die Zeit 40 Jahre weiterdreht, dann wird man das ebenso absurd finden, wie man heute den Vergleich zwischen privatem Rundfunk und der Kernenergie wohl empfindet aus heutiger Sicht.
Das wäre jetzt einen eigenen Podcast wert. Dann müssen wir erstmal damit beginnen, was wir eigentlich unter künstlicher Intelligenz verstehen.
Ja.
Es gibt ja den schönen Satz, dass neue Technologien am Anfang überschätzt werden, aber auf lange Sicht unterschätzt werden. Und ich glaube schon, dass langfristig wird das schon viel verändern, auch in Kreations- und Produktionsprozessen. Aber dass das so ein Angstthema ist im Sinne von Atomkraft, das sehe ich in der Tat auch so, dass man das rückblickend anders sehen wird.
Naja, es verändert ja eigentlich jetzt, oder es hat ja schon in den letzten Jahren viel verändert. Also wir haben, also nehmen wir das Thema Musik, also wie heute Musik produziert wird, wenn man sich das mal zeigen lässt. Das ist ja eigentlich, das ist ja auch, das kann man ja auch alles als künstliche Intelligenz bezeichnen. Da werden ja, also wo man früher ganze Orchester in ein Studio holen musste, wird das heute alles per Knopfdruck, werden da die Sequenzen dort auch so halbautomatisiert abgespielt.
Und am Schluss zusammengefügt und ähnliches. Ja, ja, klar. Also wie gesagt, gerade im Kreativbereich wird das wahnsinnig viel verändern in Produktionsprozessen, das glaube ich auch.
Oder wenn man sich anschaut, Übersetzungen, also was hat man früher, also was haben wir Anwälte früher, wenn wir international auch unterwegs waren, wie häufig haben wir Übersetzungsbüros gebraucht, um lange Vertragswerke oder Ähnliches dann übersetzen zu lassen. Das machen wir alles nicht mehr. Das jagen wir heute alles durch die durch diese doch ja erstaunlich gute Software, die es da
gibt. Sind halt Sprachmodelle und bei Sprache sind sie besonders gut. Also insofern klar. Bis hin zu, wenn Publisher ihre Artikel in leichte Sprache übersetzen, das war früher auch ja eine Tätigkeit. Doch auch das können Software-Systeme inzwischen sehr gut machen. Insofern, ja.
2021 wechseln Sie von der Medienanstalt in den Datenschutz.
Ja.
Was hat Sie denn da geritten?
Also das Ich hole ein ganz kleines bisschen aus. Das letzte große Verfahren, was ich in der Medienanstalt gemacht habe, war ein Verfahren gegen Google wegen Diskriminierung von journalistischen, medizinischen Inhalten durch Kooperation mit dem Bundesgesundheitsministerium. Das war diese Website gesund.bund.de. Und das war insofern spannend, weil es das erste Verfahren auf Grundlage dieses neuen Medienstaatsvertrags war. Bisher auch das einzige. Und das erste Mal, dass eigentlich eine Länderaufsichtsbehörde ein großes, auch vom Inhalt her sehr komplexes Verfahren gegen ein relativ großes Unternehmen geführt hat. Das haben wir jedenfalls in der ersten Rutsche irgendwie ganz gut, finde ich, hinbekommen. Liegt jetzt leider seit 3 Jahren beim Verwaltungsgericht. Das ist ein anderes Thema. Und dadurch begann ich mich nochmal für dieses Thema zu interessieren, was können eigentlich nationale oder in diesem Fall ja sogar föderale Behörden in diesem digitalen Sektor gegenüber großen Plattformen machen. Und da hatte nun bekannterweise in Hamburg die Datenschutzsicht zum Beispiel auf Facebook eine gewisse Tradition gehabt. Da hat ja Johannes Kasper auch durchaus beispielgebende Verfahren geführt. Und das war so eine Parallelität, die ich immer vor Augen hatte. Und dann hörte Johannes Kasper auf, die Stelle war frei, es gab eine Ausschreibung, auf die man sich bewerben konnte. Und dann dachte ich, das passt gut in dieses Themenfeld, was mich die letzten Jahre schon beschäftigt hatte. Und ich fand natürlich spannend, dass man aus dieser ja doch sehr marktbezogenen kleinen Medienwelt den Blick sehr öffnet. Im Grunde ja auf die gesamte Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft, weil Datenschutz ja nur mal alle betrifft.
Also da kurz einzuhaken, Hamburg hat also nicht nur ein Transparenzgesetz, sondern auch ein transparentes Verfahren, wenn es um die Besetzung der Position des Landesdatenschutzbeauftragten gibt.
Jedenfalls ist es ja vergleichsweise. Nicht in allen,
das ist ja eher die Ausnahme, dass diese Position in den Bundesländern ausgeschrieben wird.
Ja, aber, und das liegt übrigens auch daran, ganz wichtig, dass das Parlament schlägt. Also die Fraktionen schlagen der Bürgerschaft den Datenschutzbeauftragten vor. Und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Unterschied zu den anderen Verfahren, wo immer noch die Regierung vorschlägt. Also das Parlament wählt zwar, aber durch dieses Vorschlagsrecht der Regierung bin ich natürlich in so einem exekutiv-politischen Raum, an den ich nicht richtig rankomme. Und deswegen muss ich zugeben, das ist eine gute Idee, finde ich, des hamburgischen Gesetzgebers zu sagen, auch der Vorschlag muss schon aus der Mitte des Parlaments kommen.
Also Transparenz, Vorbild Hamburg. Auf jeden Fall nochmal kurz zu dem Google-Bundesgesundheitsministeriums-Fall, den ich jetzt auch nur noch schemenhaft in Erinnerung habe. Das ist der stammt aus der Corona-Zeit.
Korrekt.
Ja, der stammt aus der Corona-Zeit. Und da ging es um die Bevorzugung von Suchergebnissen.
Korrekt.
Des Gesundheitsministeriums.
Genau.
Also das... aber da haben doch viele gesagt, das ist doch gut. Dann,
da haben viele gesagt, das ist gut. Da gab es eine tolle Pressekonferenz des Google-Chefs Deutschland und des damaligen Gesundheitsministers Herrn Spahn. Und dann hat Herr Spahn gesagt, das ist doch wichtig, dass die von mir bereitgestellten Informationen bei Google auch ganz oben gefunden werden. Also korrekt muss man sagen, rechts im Knowledge Panel. Also aber es ist letztlich ein hervorgehobenes Suchergebnis. Interessanterweise gab es ja parallel auf europäischer Ebene ähnliche Bestrebungen, dass sozusagen Gesundheitsinformationen der Europäischen Union stärker sozusagen gewichtet werden als desinformatorische Informationen. Genau, man kann das auch gut begründen, dass man das politisch will. Es ändert ja aber nichts daran, dass aus Sicht von Meinungsvielfalt ein sehr marktstarkes, algorithmisch getriebenes Unternehmen bestimmte Informationen besser behandelt als andere. Und diese Grundhaltung, dass sozusagen staatlich generierte Informationen vorzugswürdig sind gegenüber Informationen, die von anderen Akteuren geschaffen werden, die, finde ich, lässt sich jedenfalls hinterfragen. Und das haben wir sozusagen in dem Verfahren getan.
War das beschwerdegetrieben, das Verfahren, oder?
Nee, kommen wir gar nicht wahrscheinlich dazu. Also im Datenschutz sind ja Beschwerden eine große Rolle, im Medienrecht sind man Beschwerden. Nee, das war von
Amts. Haben Sie mich gerade bei der Überleitung erwischt, ja?
Ja, genau. Also nein, das war von Amts wegen. Das haben wir proaktiv gemacht. Aber es gab auch parallel Beschwerdeverfahren von den Presseorganen, die sich sozusagen dadurch geschäftliche Nachteile vermutet haben, also Apothekerzeitung, solche Organe. Insofern hatte das auch so einen wettbewerbsrechtlichen Aspekt und auch gab auch ein Beschwerdeverfahren, weil dieser konkrete Fall war von Amts wegen eingeleitet.
Und da gab es dann einen Bescheid gegen Google,
einen Verwaltungsakt,
genau. Der über den nach wie vor ein Rechtsstreit anhängig ist in Form Hamburger Verwaltungsgericht.
Die Medienanstalt war eine Zwei-Länder-Anstalt mit Sitz in Schleswig-Holstein, deswegen liegt es beim Verwaltungsgericht Schleswig. Ja. Der Kollege Malte Engler war eigentlich für dieses Verfahren zuständig, ist aber leider
als Richter zuständig.
Als Richter wäre er zuständig gewesen, wenn er nicht weggegangen wäre. Und jetzt liegt das da leider. Ja. Das ist jetzt natürlich auch kein Fall, den Verwaltungsrichter mit Freude öffnet, weil das sehr spezielle Rechtsfragen sind, die damit verknüpft sind.
Okay, aber die sind das ja eigentlich gewohnt, weil das ist ja auch genau das Gericht, was das elendig lange Facebook-Fanpage-Verfahren hatte.
Das stimmt, insofern. Und
gut,
diese Digitalkompetenz müssen da sein.
Ja,
das stimmt.
Sie treten dann Ihr Amt an im November 2021, wenn ich das richtig gelesen und abgespeichert habe. Wie ist denn das so, wenn man dann schon, also als Behördenleiter ja doch sehr erfahren ist, lange, und dann kommt man in die Datenschutzbehörde? Was hat Sie da am meisten überrascht?
Also was mich am meisten positiv überrascht hat, das war wirklich so, das war jetzt meine 10. Behörde, die 2. als Chef. Und was wirklich beeindruckend ist, ist die Qualität des Teams. Also ich habe, glaube ich, noch nie in einer Behörde gearbeitet, wo das Kompetenzniveau und die Motivation der Mitarbeiterinnen so hoch ist wie da. Würde ich auch vermuten, dass es bundesweit so ist. Also irgendwie, wer bei einer Datenschutzbehörde arbeitet, der tut das aus Gründen und auch mit einem gewissen Grundengagement und mit einer hohen Kompetenz. Also insofern, das Positive war, dass ich dachte, okay, hier sitzen Leute, die haben Ahnung. Das beruhigt eigentlich erst, wenn man irgendwo anfängt. Und dann war für mich das eigentlich am überraschendsten, wie stark die operative Arbeit der Behörde getrieben war von Beschwerden Dritter. Wir haben ja in Hamburg wahrscheinlich pro Kopf der Bevölkerung die meisten Beschwerden, immer so zwischen 3.000 und 4.000 im Jahr. Und das ist für so ein kleines Haus mit 40 Mitarbeitern, ist es ausreichend war sehr viel. Und das führt dazu, auch das ist ein bundesweites Phänomen, dass eigentlich der Großteil der Arbeit einer Datenschutzaufsichtsbehörde durch Beschwerden initiiert und bestimmt wird. Das ist erstmal ja richtig, weil wir sind ja für die Bürgerinnen und Bürger da und die Hamburgerinnen zahlen Steuern dafür, dass wir tätig sind. Und es ist ja auch gut, dass der Bürger sein Datenschutzrecht wahrnimmt und sein Beschwerderecht. Aber es ist natürlich schlecht, wenn eine Behörde nicht selbst Schwerpunkte setzen kann, sondern faktisch getrieben wird von dem, was andere an sie herantragen. Leicht verschärft noch durch den Umstand, dass es ja auch Organisationen gibt, die gebündelte Beschwerden europaweit auf den Weg bringen und es im Grunde ja sogar schaffen, die europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden themenspezifisch zu lenken. Das war für mich überraschend und das muss man dann versuchen, so ein bisschen in den Griff zu kriegen.
Das ist natürlich keine Hamburger Besonderheit und hat jedenfalls nach meiner Beobachtung auch schon eine lange Historie. Das war, glaube ich, vor der DSGVO auch nicht so furchtbar viel anders. Änderte sich so ein bisschen mit der DSGVO, aber inzwischen ist das auch ein Bild, das man bekommt, weil man als Anwalt eigentlich auch immer nur Verfahren bekommt, die mit einer Beschwerde angefangen haben. Und also so Anlassloses gibt's eigentlich gar nicht. Wie kommt man denn da raus? Wie kann man denn da wieder die Oberhand gewinnen, dass man jetzt nicht nur Beschwerden abarbeitet, sondern versucht, eigene Schwerpunkte zu setzen? Wie geht man da ran?
Ja, das ist so ein Prozess, der ist jetzt auch nach gut anderthalb Jahren noch nicht fertig. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, wie man in das Haus sozusagen hineinwirkt. Also Schritt 1 ist, dass man die Beschwerdebearbeitungsprozesse optimiert. Klingt ganz simpel, ist aber aufwendig. Jetzt bei uns ganz konkret, kann ich auch gerne erzählen. Wir hatten kein elektronisches Fallbearbeitungssystem, sondern das waren im Grunde noch analoge Akten und dann durch Corona, als alle digitalisiert hatten, so semi-digitale Prozesse, aber nicht strukturiert. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir ein Beschwerdemanagementsystem eingekauft und installiert haben, das jetzt seit März läuft. Also Effektivierung der Fallbearbeitung durch Digitalisierung. Also verkürzt gesagt habe ich erstmal die Behörde versucht zu digitalisieren. Das bringt ein paar Effizienzgewinne. Dann kann man Menschen einstellen, die man gezielt dafür einstellt, Fälle abzuarbeiten und dadurch Ressourcen bei anderen freimachen, damit die auch proaktivere Dinge tun können. Und dann fängt man Stück für Stück an, gewisse Aktivitäten selbstlos anzusteuern. Also beispielsweise haben wir im letzten Jahr proaktiv uns von Maklernbüros die Unterlagen zeigen lassen, die sie verlangen von Menschen, die eine Wohnung suchen. Weil interessanterweise im Wohnungssuchbereich gibt es überhaupt keine Beschwerden. Und das wird einen Grund haben, weil nämlich da die Abhängigkeit vom Vermieter in der jetzigen Wohnsituation besonders stark ist. Und deswegen fand ich das einen ganz guten Bereich, wo man mal proaktiv reingeht.
Ja, ja.
Weil eigentlich, verkürzt kann man ja sagen, dass der Datenschutz immer da unter Druck steht, wo es ein krasses Missverhältnis im Machtgefüge gibt. Mhm. Deswegen ist der Beschäftigtendatenschutz ein wichtiger Bereich, weil der Arbeitgeber im Zweifel immer mächtiger ist. Aber der Mietmarkt ist eben auch so ein Markt, der Machtgefälle hat. Und das war eigentlich so eine der ersten proaktiven Untersuchungsaktivitäten.
Mhm. Nochmal kurz zu der, warum das so ist mit dem, ja. mit dem starken Gewicht auf den Beschwerden. Mir hat mal, das ist jetzt nicht Ihre Behörde, aber aus einer anderen Behörde, hat mir mal jemand gesagt, wir haben eigentlich mehr Rechtsstreitigkeiten mit Beschwerdeführern, als wir das mit den Unternehmen haben, die Beschwerden sind, so dass ich manchmal die Beobachter auch habe, dass es dann doch sehr große Sorge gibt, dass man die Beschwerdeführer nicht zufriedenstellen könnte und dass die dann mit Untätigkeitsklagen oder dergleichen kommen. Kennen Sie das als Beobachtung?
Nee, ist bei uns kein großes Thema. Also das ist natürlich, wir sind ja dafür da, diese Beschwerden zu bearbeiten. Die sind ja auch in der DSGVO, auch teilweise mit Fristen geregelt. Insofern ist es ja schon erstmal richtig, Beschwerden ernst zu nehmen und sie auch in einer gewissen angemessenen Zeit zu bearbeiten. Also die Länge von Verfahren ist ja auch sozusagen, kann ein Problem sein, was für den Antragsteller auch problematisch ist, weil er ja sein Problem gelöst haben möchte. Es geht dann eben manchmal nicht so schnell. Aber dass wir jetzt Angst vor dem Beschwerdeführer haben und deswegen die Verfahren komisch führen, nee, sehe ich eigentlich nicht so. Also eigentlich versuchen wir das sehr ernst zu nehmen. Ich glaube, die deutsche Besonderheit ist, das macht nicht jeder europäische Mitgliedstaat so, dass wir ja jede Beschwerde sozusagen auch in einem formellen Sinne ernst nehmen. Also die Idee haben, dass jeder Beschwerdeführer hat einen Bescheidungsanspruch. Es ist immer ein Verfahren, das abgeschlossen werden muss. Und ich glaube, dass andere europäischen Länder sehr viel mehr eine Beschwerde als einen Hinweis auslegen oder eine interessante Information und das nicht so verwaltungsverfahrensmäßig verrechtlichen. Aber jetzt, um Ihre Frage konkret zu beantworten, ich glaube, eine Untätigkeitsklage haben wir nicht.
Okay, das ist bei anderen Behörden, nach meiner Kenntnis.
Dann nehme ich das mal als Lob mit ins Haus.
Durchaus anders. Und es ist ja ein Jedermannrecht, also es kann sich ja jeder beschweren.
Ja.
Und das kennt man als Anwalt auch, was das dann heißt, wenn sich jeder beschweren kann. Das kennen, glaube ich, ganz, ganz viele, dass man dann natürlich auch zum Kanal von Menschen wird, die unzufrieden sind mit dem Leben als insgesamt oder mit einfach besonderen Konfliktherden, die sie in ihrem Leben verspüren und die dann ja auch oft sehr mitteilungsbedürftig oder mitteilungsfreudig sind.
Das stimmt, die Nähe zum Nachbarschaftsstreit ist schnell hergestellt, in der Tat. Ja. Das stimmt, wobei es ist jetzt nicht so, also die Qualität der Beschwerden ist schon überwiegend gut, aber es gibt natürlich auch sozusagen einfache Datenschutzverletzungen, die man leichter beenden könnte als in einem Beschwerdeverfahren. Insofern ist nicht jede von den 4000 Beschwerden gleich qualitativ, klar.
Sprechen wir ein bisschen über Datenschutz und Datennutzung. Das ist ja auch ein Thema, das Ihnen am Herzen liegt. Wir haben ja jetzt, wir bekommen ja jetzt eine ganze Flut von Gesetzen, wo es um Datennutzung geht, nicht? Nur mal Stichwort Gesundheitsdatennutzungsgesetz liegt im Entwurf vor und dann im der Data Act auf europäischer Ebene und da könnte man noch mehr erwähnen. Diese Gesetze sagen dann immer gerne, der Datenschutz bleibt unberührt. Geht das auf?
Das wird so leicht nicht aufgehen. Ich glaube, das ist das, was Sie ansprechen, ist ein Riesenthema, auch für die Zukunft des Datenschutzes und der Datenschutzaufsichtsbehörden. Da beschäftige ich und wir uns auch viel mit, weil ich glaube, dass diese ganzen Datennutzungsansätze und die ganzen Rechtsakte der Europäischen Union auch die Arbeit der Datenschutzbehörden stark verändern wird. Weil ich glaube, wenn man sich ehrlich macht, muss man sagen, dass das, was sich da vorgestellt wird, sei es in Deutschland im Kontext des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes oder auf Ebene der EU, zum Beispiel bei European Data Health Space, also auch diesem europäischen Gesundheitsraum, den ich jetzt mal als Passprototo nehme, weil man an dem es gut illustrieren kann, sagt ja eigentlich der Gesetzgeber, also das demokratisch legitimierte Gremium, sagt, wir wollen im Gemeinwohlinteresse massenhaft Daten erheben und nutzen. Und wir alle als Gesellschaft haben was davon, wenn viele Daten irgendwo gesammelt sind und dann von einer vertrauenswürdigen Institution Forschenden zugeteilt werden nach gewissen Gesichtspunkten. Das setzt voraus und funktioniert nur, wenn sehr, sehr viele Daten erhoben werden und da auch landen. Jetzt kürzlich sagte jemand so, also es müssen schon ungefähr 90% mitmachen, sonst hat das keinen Sinn, sonst funktioniert es sozusagen auch in seiner statistischen Kraft nicht. Und dann zu sagen, hier ist ein individuelles Recht auf Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung betroffen und deswegen müssen alle Menschen einzeln gefragt werden, ob sie das jetzt gut finden oder nicht, also eine einwilligungsbasierte Lösung ist aus meiner Sicht mit Massendatennutzung schlicht nicht kompatibel. Weil dann haben wir nur das, was wir jetzt bei den Cookie-Bannern haben. Wir tun so, als ob wir täglich individuelle, wohl abgewogene, freiwillige Entscheidungen treffen, aber in Wahrheit zahlen wir in ein System ein, was nur funktioniert, wenn möglichst viele mitmachen. Und deswegen finde ich das richtig, dass das jetzt gesetzlich geregelt wird. Und deswegen glaube ich auch, dass es richtig ist, über Opt-out-Modelle zu das Thema anzugehen, weil ich sonst nicht auf diese kritische Masse komme. Und das verändert, glaube ich, sehr den Mindset des Datenschutzes. Also erstmal wird das uns wegführen von dieser falschen Zentrierung auf Einwilligung als Grundlage für Datenverarbeitung in ganz vielen Fällen. Und es wird dann aber dadurch im Opt-out-System nicht einfacher, sondern stellen sich einfach ganz andere Fragen. Also wie schütze ich die Daten, die ohne Einwilligung in einen Raum kommen dann? Was ist mit der Strafbarkeit von unberechtigten Zugriffen, Zeugnisverweigerungsrechte, Beschlagnahmeverbote, Widerrufsrechte, vielleicht sogar granulare Widerrufsrechte? Also die Welt, die man dann bauen muss, die wird jetzt nicht unbedingt leichter. Aber sie erfordert erstmal, dass wir den ersten Schritt tun und sagen, okay, dass massenhaft Daten gesammelt werden und genutzt werden sollen, das scheint jetzt eine gesellschaftliche Entscheidung zu sein und die müssen wir ein Stück weit akzeptieren. Und deswegen macht es eben zum Beispiel wenig Sinn zu sagen, aber Einwilligung wäre irgendwie doch schöner, weil das konfligiert.
Das ist ja eine Diskussion, die es auch schon sehr lange gibt, nicht? Sie ist aber unter den Datenschützern nie mehr mehrheitsfähig geworden. Wie kriegt man das denn hin? Da auch mal gerade bei denen, denen der Datenschutz am Herzen liegt und die dann natürlich, wenn man sagt, Opt-out ganz, ganz schnell dabei sind. Aber wo bleibt denn da die informationelle Selbstbestimmung? Das ist ja so ein typischer Einwand dann. Wie kriegt man das denn hin, dass da mal ein Umdenken stattfindet?
Ich glaube, wir sind mitten im Prozess. Also wir diskutieren das Thema da jetzt auch schon seit ein paar Monaten. Es gibt die sogenannte Pedersberger Erklärung der Datenschutzkonferenz zur Nutzung von Forschungsdaten. die ich überwiegend sehr gelungen finde, der es auch einen Passus gibt, an dem wir ein bisschen mitgewirkt haben, der sinngemäß sagt, dass die Einwilligung als Grundlage eben für die Nutzung von Forschungsdaten nicht immer das geeignete Instrument ist. Klammer auf, auch weil sie den Bürger und die Bürgerin ja auch überfordert, ja, in der Absehbarkeit dessen, was sich da entscheiden soll. Also ich sehe so ein bisschen Bewegung auch innerhalb der Datenschutzkonferenz. Und uns eint ja, oder wir sehen ja auch, dass da Dinge gerade passieren, wo das wichtig ist, dass die Datenschutzbehörden eine begleitende Rolle haben, die eben nicht nur verhindernd, sondern sozusagen auch mitgestaltend ist. Und deswegen bin ich da eigentlich gar nicht so negativ gestimmt, was die Datenschutzkonferenz als Ganzes anbelangt.
Aber gerade im Gesundheitsbereich werden ja die Datenschützer immer als Bremsklotz angesehen. Also immer, wenn das Thema elektronische Patientenakte kommt, kommt sofort das Bild, also da wären wir ja schon viel weiter, wenn wir nicht hier immer wieder die Knüppel hätten, die uns die Datenschützer dazwischen werfen. Was ist da Ihre Sicht?
Also das ist ja ein großes Mysterium, was auch einen eigenen Podcast verdient, weil da ja wahnsinnig viele Interessen und Stakeholder zusammenkommen. Also die Ärzteschaft, die jetzt in der Summe ihrer einzelnen Mitglieder vielleicht auch nicht so wahnsinnig digital affin ist, Krankenkasseninteressen, Versorgungskammerninteressen. Also das ist schon ein sehr buntes Bild. Die elektronische Patientenakte war ja ein Opt-in-Modell, was jetzt auch technisch nicht so wahnsinnig toll war. Also da muss man auch sagen, wenn ich die elektronische Patientenakte zum Beispiel bei der Techniker Krankenkasse machen wollte, das war schon ein wahnsinnig komplizierter Vorgang. Ob das jetzt ein Datenschutzthema war oder nicht, eher ein Thema von der schwachen IT oder einer nicht sehr userfreundlichen Softwaregestaltung, kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Insofern glaube ich, dass es nach wie vor stimmt, die DSGVO ist forschungsfreundlich, die DSGVO erlaubt viele Nutzung von Daten, von denen wir glauben, es ist eigentlich ganz kompliziert. Aber wir haben in Deutschland eine Bürokratiestruktur geschaffen, die es für den, der konkret Daten benutzen will, sehr mühselig macht. Und dem Vorwurf muss man sich, glaube ich, stellen. Das ist nicht nur ein Vorwurf an Datenschutzaufsichtsbehörden, sondern an dieses ganze System insgesamt. Und da kann eben jetzt das, was vom Bund aus kommt, eine Chance sein, ein paar Sachen aufzubrechen.
Also um zu dem Befund zu gelangen, den man sicherlich vertreten kann, dass die Datenschutzgrundverordnung forschungsfreundlich ist, was die Nutzung der Daten angeht, muss man ja schon ganz schön schürfen in der DSGVO, weil das steht da ja so nicht drin, sondern man kann es dann herauslesen. Es ist komplex. Und wenn es komplex ist, kann man sich ja immer darüber streiten, über solche Dinge auch streiten. Und das ist nach meiner Beobachtung dann auch der Grund, warum, weil das Datenschutzrecht so kompliziert ist, ist es immer so ein Showstopper. Also dann kann immer irgendjemand sagen, also wir würden ja gerne, aber der Datenschutz. Das müssen natürlich nicht die Aufsichtsbehörden sein, sind sie vielleicht auch gar nicht in erster Linie. Das sind sicherlich im Gesundheitsbereich unter anderem auch Ärzte, die das aus welchen Motiven auch immer sich dagegen ansehen. Aber ist das nicht auch ein Problem, dass das Datenschutzrecht zu komplex ist, so wie wir es in der DSGVO haben, und zu viel Spielraum lässt, sich hinterm Datenschutz zu verstecken?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass in ungewohntem Maße leider der Gesetzgeber gefordert ist. Leider, weil das dem manchmal ja auch schwerfällt. Aber die Fragen, die in der Umsetzung der DSGVO in der Praxis schwer zu lösen sind, weil die Norm vielleicht nicht so klar ist, wie sie teilweise sein sollte, weil sie verschieden ausgelegt wird. Und ebenso Paradigmenwechsel weg von der Einwilligung hin zu Opt-out-Modellen, das kann nur der Gesetzgeber machen. Dazu ist er auch aufgerufen und legitimiert. Und deswegen ist, glaube ich, ist jetzt die Phase, wo Politik und das Parlament in besonderem Maße gefordert ist, in Bereichen, wo Digitalisierung vorangetrieben werden muss, klare und rechtssichere Gesetze zu machen, um eine Anwendungsbasis zu schaffen. Und bei aller Kritik im Detail ist deswegen eigentlich das, was jetzt zum Beispiel aus dem Bundesgesundheitsministerium kommt, sehr richtig.
Müsste man dann nicht auch sagen, also die Wahlperiode des Europäischen Parlaments geht ja jetzt zu Ende, ja, und auch der Europäischen Kommission, müsste man dann nicht eigentlich sagen, also es wäre doch dann mal Aufgabe der Europäischen Kommission, der nächsten Europäischen Kommission, des nächsten Europäischen Parlaments, auch mal all die Defizite, die ja bekannt sind, die wir in der DSGVO auch haben, einmal in den Blick zu nehmen und nicht immer nur in die neuen Rechtsakte hereinzuschreiben, das bleibt alles unberührt, was in der DSGVO steht.
Ja, ich glaube anders. Man hätte in den neuen Rechtsakten reinschreiben können, diese Regelung ist eine Ausnahme von der DSGVO oder mit dieser Regelung nehmen wir ein Gestaltungsrecht aus der DSGVO in Anspruch. Und das ist, finde ich, die Hauptkritik, die sich das Europäische Parlament oder der europäische Gesetzgeber machen lassen muss, dass er die Konflikte nicht gelöst hat, sondern sie nebeneinander stehen lässt. Mhm. Also von mir aus kann die DSGVO so bleiben, wie sie ist, aber man muss halt immer was Neues machen, muss man sagen, muss man für das Neue ein tragfähiges Fundament schaffen.
Okay, das ist ja jetzt nur eine Frage, wo es dann geregelt wird.
Das ist nicht, richtig,
also besonders augenfällig ist es beim Data Act,
ja,
nicht, wo es, also wenn der Data Act, also sprich, der Anspruch, dass man das an die großen Datensilos, dass man die anzapfen kann, ja, kann man über vieles diskutieren, ob das alles so gelungen ist und ob das alles so wirklich zukunftsfähig ist. Aber dass man dann sagt, aber DSGVO bleibt unberührt, wenn der Nutzer sagt, also ich möchte jetzt gerne mal, dass meine Daten von Unternehmen A an Unternehmen, von Großunternehmen A an Kleinunternehmen B gehen. Das ist natürlich, das ist eigentlich gar nicht zu verstehen, dass man da nicht sagt, also wenn das so ist, dann ist das auch die Rechtsgrundlage, ein solches Begehren, nicht?
Da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu und noch schlimmer, die Aufsichtsstruktur ist überhaupt nicht gelöst. Also es gibt weiterhin die Datenschutzaufsichtsbehörden, es gibt im Data Act überhaupt keine Behörden-Governance, auch keinen europäischen Abstimmungsmechanismus. Es gibt jetzt neue Behörden, die über den DSA entstehen. Da gibt es sozusagen eine Zusatzbehörde, die als National Coordinator die anderen Behörden koordiniert. Also was mir wahnsinnige Sorgen macht, ist, wie dieses Zusammenspiel von Aufsichtsbehörden im digitalen Raum funktionieren soll. Also insofern geht zusätzlich zu der Rechtsunsicherheit, werden wir auch noch eine behördliche Unsicherheit haben, wenn wir da jetzt nicht zu guten Verfahren kommen.
Da haben wir jetzt ganz frisch das digitale Datengesetz, ja, nicht, mit wo die Bundesnetzagentur jetzt, genau, offensichtlich eine Schlüsselrolle bekommen soll, wenn es um den Digital Services Act geht. Aber da stehen wir ja noch ganz am Anfang der Diskussion. Aber das muss ja auch wieder relativ schnell gehen, weil DSA wird ja im Februar dann auch gesetzlich Realität.
Ja, es ist ja interessant, dass wir in dieser vielfältigen deutschen bürokratischen Landschaft eigentlich keinen Ort haben, der diese Entscheidung treffen konnte, sondern der muss jetzt neu geschaffen werden. Also entsteht ja wirklich eine neue Behörde als Teil der Bundesnetzagentur. Das ist schon auch ein Phänomen für sich, dass es eben wenig exekutive Digitalkompetenz gibt.
Eines der Dauerbrenner, das die Frage möchte ich doch noch stellen, ein bisschen ein anderes Thema.
Ja.
Eines der Dauerbrenner der Datenschutzdiskussion ist ja immer die Behördenstruktur, jetzt spreche ich von Aufsichtsbehörden, in Deutschland, die sich von anderen Ländern dadurch unterscheidet, dass es nicht eine, sondern je nach Zählung, aber 18, sagt man meist, sind. Und es gibt immer mal wieder so Forderungen, also doch, dass da jedenfalls, was den nicht öffentlichen Bereich angeht, das zu bündeln. Was ist denn da so jetzt, nachdem Sie das fast 2 Jahre machen, so Ihr Eindruck?
Ja, also das ist ja ein Punkt, mit dem man sich auseinandersetzen muss, ob er nun stimmt oder nicht, dass es eine gefühlte Wirklichkeit gibt, dass man ein Problem damit hat, dass Datenschutzbehörden Dinge verschieden auslegen und dass das sozusagen ein Erschwernis für die Wirtschaft ist. Wie weit das Vorwand oder Realität ist, ist ja dann auch fast schon egal. Also insofern müssen wir uns dazu verhalten. Ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Also die DSK wird stärker. Wir stimmen uns sehr viel besser miteinander ab. Es gibt so eine Idee DSK 2.0. Es gibt jetzt auch eine Institutionalisierung der Datenschutzkonferenz im neuen Bundesdatenschutzgesetz. Also diese Idee, dass die Länder stärker mit einer Stimme sprechen, ist, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, ist auch wichtig. Und ich persönlich, das ist aber noch lange nicht Mehrheitsmeinung, glaube, dass wir sehr stark auf Strukturen gehen müssen, die im Zusammenhang mit dem Online-Zugangsgesetz jetzt als EFA-Prinzip laufen, also ja, einer für alle. Bei OZG beginnt das jetzt. Mhm. Also, ne, also ein Bundesland macht Online-Dienste für ein bestimmtes Verfahren für alle. Mhm. Und was wir jetzt als Datenschutzbehörden tun müssen, ist zu sagen, das gilt dann auch für die datenschutzrechtlichen Fragen. Und dann ist eben beim spezifischen Thema eine Datenschutzbehörde, eine Länderdatenschutzbehörde für das Thema quasi abschließend zuständig. Ähnliches kann man sich jetzt auch vorstellen bei diesen Forschungsprojekten im Gesundheitsdatennutzungsgesetz, dass, wenn man ein länderübergreifendes Forschungsprojekt hat, nur noch eine Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig ist. Und dann ist eben das hessische Krankenhaus, muss sich dann eben auch an Hamburg wenden, wenn es von Hamburg ausgeht. Und solche Formen von Zuständigkeitskonzentration, das müssen wir, glaube ich, sehr viel stärker weiterentwickeln. Dann, wenn uns das gelingt, ist es, glaube ich, ein besseres Modell als eine riesige Bundesoberbehörde, die jetzt auch für ein mittelständisches, saarländisches Unternehmen wahrscheinlich auch kein schönerer Ansprechpartner ist. Also ich finde, die Nähe, das ist immer die Stärke des Föderalismus, die Nähe zur exekutiven Einheit vor Ort, sowohl für den Bürger als auch für das kleinere Unternehmen, ist schon nach wie vor ein hoher Wert. Und ich bin nicht sicher, ob wir besseren Daten, für die Wirtschaft besser ist, wenn es eine mit 2000 Menschen ausgestattete Bundesdatenschutzbehörde gäbe.
Aber in Frankreich und in Spanien und in Italien sind ja auch alles große Länder, da ist es ja auch so, da gibt's nur eine.
Ja, aber das sind ja auch Länder, wo sich auch viel wirtschaftliche Macht in der Hauptstadt konzentriert. Und bisher war es ja immer eine Stärke von Deutschland. Es ist, glaube ich, auch immer noch, dass wir sehr dezentrale Wirtschaftskräfte haben und dass das Ländle irgendwie höheres Bruttosozialprodukt hat als Berlin. Um es sehr vorsichtig auszudrücken.
Wir Berliner holen auf, muss ich da gleich zur Ehrenrettung der Hauptstadt sagen. Und danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Herr Fuchs.
Darf ich noch
ein? Ja, aber selbstverständlich, natürlich.
Wenn ich darf, ein Thema aber zum Schluss. Ja, gerne. Ich habe ja Ihren Podcast gehört, auch der ja auch relativ kritisch zum Bundesverfassungsgericht war. Und möchte aber auf einen Punkt hinweisen, das für mich persönlich der schönste Erfolg bisher war. Wir haben ja, waren Sachverständige in einem Verfahren des Bundesverfassungsgerichts gegen das hessische und das hamburgische Polizeidatenverarbeitungsgesetz. Mhm. Und die Kollegin, die Verfassungsrichterin Britz, die ja am selben Tag ausgeschieden ist wie Frau Beer, über deren Abschiedsrede hier auch gesprochen wurde, hat ja diese, eine sehr konsistente, finde ich, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Datennutzung von Sicherheitsbehörden entwickelt. Also BKA-Urteil, Urteil zum Bayerischen Verfassungsschutz mit einem vorpommerschen Polizeigesetz und jetzt eben die hessischen und hamburgischen Regelungen, die ja stark auf diese algorithmische Polizeiarbeit, datengetriebene Polizeiarbeit eingehen. Und das finde ich unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten eine sehr starke Struktur, die da jetzt eingezogen wurde, die, glaube ich, sehr gut verhindert, dass Sicherheitsbehörden im Bereich der Datennutzung Unsinn machen, weil ja doch sehr deutlich gesagt wird, dass sozusagen Big Data im Polizeibereich ist eben nicht nur das Verwenden von Daten, die eh da sind, sondern es entsteht eben eine neue Datenqualität durch dieses Durchsuchen. Deswegen dachte ich, in einem Podcast, der Follow the Rechtsstaat heißt, wollte ich zum Schluss noch einmal Lanze für diese Rechtsprechungsebene des Bundesverfassungsgerichts brechen.
Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Da hat sich ja die Hamburger Behörde auch in der Vergangenheit gelegentlich auch dann sehr ins Zeug gelegt, dass man nicht so ganz vergisst, dass das Thema Datenschutz ja nicht nur ein Thema ist der Kontrolle der Wirtschaft, sondern dass es ja eigentlich seinen Ursprung ganz woanders hat, nämlich den staatlichen Befugnissen auch Grenzen zu setzen.
Ich freue mich sehr, dass wir am Ende dazu kommen, weil in der Tat, das ist mir persönlich auch ein großes Anliegen, sage ich auch bei uns im Haus. Insgesamt ist es zu sehr Wirtschaftsrecht geworden in der Praxis. Und so sehe ich es falsch, aber ist es stark vom wirtschaftsbezogen geprägt. Aber an sich, wenn wir die, den grundrechtlichen Ansatz des Datenschutzes ernst nehmen, sind Grundrechte im Kern Abwehrrechte gegen den Staat. Und solange wir im demokratisch legitimierten Rechtsstaat leben, muss man sich keine Sorgen machen. Aber dass unsere vorderste Aufgabe nach wie vor ist, aufzupassen, dass der Staat nicht ohne Rechtsgrundlage und unangemessen in die Datenschätze der Bürger eingreift, das bleibt unsere höchste und wichtigste Aufgabe. Und deswegen habe ich diese Urteile sehr gefreut. Und ist es aber auch vom Arbeitsschwerpunkt des Hauses wichtig, dass wir diesen Punkt nicht vergessen. Also die behördliche Datennutzung muss auch in Zeiten einer zunehmenden oder gerade in Zeiten einer zunehmenden Datennutzung weiter sehr stark im Fokus unserer Aufsichtstätigkeit liegen.
Woran liegt das nach Ihrer Einschätzung, dass das heute eher so zweitrangig gesehen wird, das Thema? Also wenn man sich so Schlagzeilen anschaut und Debatten auch unter den Datenschützern anschaut, dann ist das ja eher so, also auf jeden Fall die großen Themen Datenschutz sind alle im Wirtschaftsbereich. Warum ist das so?
Das mag was mit dem Beschwerdegetriebenen zu tun haben, was wir eben besprochen haben. Ich finde, es gab so ab 2018 noch eine gewisse Fixierung auf die Bußgeldverfahren. Die habe ich natürlich auch nur im Wirtschaftsbereich. Mhm. Vielleicht war die Verunsicherung im Wirtschaftsbereich auch, als die DSGVO kam, am höchsten. Also deswegen hatte das, glaube ich, eine hohe publizistische Wirkung. In der Tätigkeit, also bei uns, spielt das eine gleichrangige Rolle. Galt mal vielleicht so ein bisschen als unmodern. Vielleicht ist einer der Gründe, die DSGVO trennt ja nicht zwischen öffentlichen und privaten Bereich, was man auch kritisieren könnte. Und deswegen gab es mal so einen Trend zu sagen, wir gucken gar nicht, was macht der Staat, was macht die Wirtschaft, sondern wir gucken sozusagen nur auf sektorellen Datenschutz. Und eine der Maßnahmen, die ich jetzt bei mir im Haus geführt habe, ist, dass ich wieder eine öffentliche Abteilung eingeführt habe, weil was der Senat bei uns in Hamburg im Kontext von Digitalisierung macht, das müssen wir gebündelt betrachten und auch gebündelt beantworten können. Insofern ist das ja vielleicht eine Reaktion auf 2018 gewesen, dass es sehr wirtschaftsgetrieben war. Aber ich glaube, dass sich das jetzt wieder ein bisschen verändert.
Mhm. Könnte es auch was damit zu tun haben, dass verbreitet das Vertrauen in den Staat heute größer ist als in viele Bereiche der Wirtschaft? Dass man so ein bisschen so blindes Vertrauen hat, dass man sagt, also...
Ja, das wäre ja auch nicht schlecht. Mhm. Ja, also finde ich eine interessante These, könnte ich jetzt nicht empirisch belegen, aber wenn es so wäre, wäre das ja nichts Negatives. Ich glaube, dass es aber auch ein bisschen daran liegt, dass wir das Gefühl haben, zu Recht, dass der Staat bei der Digitalisierung so stark hinterherhinkt. Also wir haben ja einen Digitalisierungsrückstand. Und dass man vielleicht deswegen auch so ein bisschen denkt, jetzt lass sie doch erstmal ihre Bürgerämter digitalisieren und kommt nicht zu stark mit Datenschutzbedenken in dem Bereich. Also insofern vielleicht auch so ein Wunsch, da was nachzuholen.
Aber Sie sind ja auch noch ein Jahrgang, der sich jedenfalls an die 80er Jahre erinnern kann. Westdeutschland, muss man dazu sagen. Mhm. Und wenn man sich da erinnert, das war das Jahrzehnt, wo das Volkszählungsurteil kam, das Brockdorf-Urteil kam, das Bundesverfassungsgericht. Was man dort für ein Bild vom Staat hatte, als sozusagen, ja, 1984 war, in den 80er Jahren, was man da noch auch, also dass es da noch so die Furcht vor dem Überwachungsstaat insbesondere gab, ist weniger ausgeprägt heute, würde ich meinen.
Würde ich auch meinen, aber das wäre ja ein positiver Befund.
Also, aber obwohl ja eigentlich die Instrumentarien durchaus auch da sind.
Genau, zum Teil sind da, deswegen.
Also siehe das Bundesverfassungsgerichtsurteil zu Hessen und Hamburg da aus dem Februar.
Absolut, die Instrumentarien sind da und man muss wahnsinnig darauf aufpassen, dass die nicht zu stark genutzt werden aus Reaktion auf gewissen Dingen hinaus. Aber momentan ist das schon sehr eingehegt. Vielleicht ein kleines Beispiel, was ich spannend fand. Wir haben in Hamburg sogenannte KI-gestützte Überwachungskameras, werden jetzt getestet, gibt es in Baden-Württemberg auch. Und das ist dann schon so, die Polizei will das tun, dann sagt sie, sie will das machen, schickt das uns, dann prüfen wir das, Das ist natürlich alles keine echte KI, sondern mehr so eine Mustererkennung. Dann wird in der Bürgerschaft darüber diskutiert und das Parlament diskutiert sozusagen die Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten gegenüber der Polizei und entscheidet anhand dessen, verkürzt gesagt, ob diese Kameras jetzt da stehen dürfen. Das heißt, es gibt schon Bereiche, wo unsere Demokratie und die Gewaltenteilung sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben inzwischen in den staatlichen Prozessen ja wahnsinnig viel Transparenz drin. Und das ist eben, glaube ich, das, was das Bundesverfassungsgericht auch nochmal betont hat, dass die Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns, die muss erhalten bleiben. Und das ist halt mit gewissen Arten von Datenerhebung nicht vereinbar. Also insofern mache ich mir noch keine Sorge, aber das ist ein Bereich, wo man in der Tat den Anfängen werden muss.
Und vielleicht ist es auch ein bisschen Zeitgeist, dass man den Staat heute anders sieht, als man ihn in den 1970er, 1980er Jahren gesehen hat.
Das mag auch so sein und wahrscheinlich hat es auch was mit, also wahrscheinlich würden Kreise rechts der Mitte den Staat skeptischer beurteilen als andere Milieus. Insofern verschieben sich natürlich auch politische Sichtweisen.
Herr Fuchs, dann haben wir heute einen Podcast mit Nachspielzeit gemacht. Wunderbar, ganz wahr. Ganz klasse, weil das ist ja bekanntlich auch ein Bereich, der mir sehr am Herzen liegt, dass man nicht vergisst, dass es auch also wo der Datenschutz eigentlich herkommt und warum das eigentlich so ist, dass der Datenschutz als Bürgerrecht, als Grundrecht, als Menschenrecht gesehen wird. Das ist ja deshalb, weil er dort seine Wurzeln hat beim Schutz des Bürgers vor dem Staat. Und ja, nach dieser schönen Nachspielzeit darf ich nochmals herzlichen Dank sagen.
Und nochmal vielen Dank für die Einladung und fürs Nachspielen.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.